Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Das Buch, griechisch Biblia, die Bibel auf dieser Seite. Kann man das sehen, ja. Ich habe extra eine große genommen. Auf dieser Seite heute das Leben, das echte Leben. Jetzt, wie stellt man es dar? Folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob ihr das von oben erkennen könnt. Ich sage immer so, was ich hier baue. Ich hätte mir irgendwie überlegen können, wie das schneller geht. Bretter. Ziemlich kleine, gebe ich zu. Die Bretter, die Welt bedeuten, ja? Das Leben symbolisiert durch die Bretter, die die Welt bedeuten. Kommt ihr da mit, ja? Jetzt gibt es Menschen, gibt es übrigens bei IKEA. Es gibt Menschen, die behaupten, seit vielen Generationen gibt es Menschen, die behaupten, dieses Buch habe ihnen geholfen, die Rolle in ihrem Leben zu finden oder ihr Leben auf die Bühne zu bringen. Sie gehen sogar teilweise so weit, dass sie sagen, man könne ohne dieses Buch nicht wirklich leben. Ohne dieses Buch zu kennen, könne man seine Rolle nicht auf die Bühne bringen, sagen sie. Es gibt Menschen, die haben sogar ihr Leben dafür riskiert, in den Besitz dieses Buches oder wenigstens Zugang zu diesem Buch zu finden oder zu behalten. Es gibt Menschen, die, um die Bibel zu behalten in Ländern und zu Zeiten, wo es verboten war, eine Bibel zu haben, dieses Buch versteckt haben. Könnte man das irgendwie so verdeutlichen? Dieses Buch versteckt haben. Es gibt Leute, die sogar ihr Leben riskiert haben und verloren haben. Es gibt Berichte von Leuten, denen wurde per Androhung des Todes befohlen, auf die Bibel zu spucken. Und sie haben lieber den Tod gewählt, als das zu tun. Es gibt auch Menschen, die, ich muss hier immer, es geht heute nicht so schnell, haben ihr Leben aufgrund einiger weniger Sätze, die sie in diesem Buch gelesen haben, völlig geändert. Jetzt geht er aber langsamer, ein bisschen entspannter. Völlig geändert, nur aufgrund dieses Buches. Und es gibt Menschen, und das kann ich jetzt nicht hier so darstellen, sondern ich habe das als Zitat mitgebracht, die solche Dinge sagen, dieses Buch für den kraftvollsten Gegenstand halten, den es auf dieser Welt überhaupt gibt. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist. Weiter nichts. Das war Mahatma Gandhi, der das gesagt hat. Also, Dynamit, ein gefährliches Buch. Ein kraftvolles jedenfalls. Die Bibel selbst bezeichnet sich an einer Stelle mal als Schwert. Ich kann mal demonstrieren, was passiert, wenn man das als Waffe benutzt. Also, kraftvolles Buch. Wenn dem so wäre, wenn du sagst, ja, das mindestens in Teilen kann ich dem zustimmen, was der jetzt da vorne so gesagt hat. Wenn dem so wäre, dann wäre das Bedeutendste, was du so täglich tun könntest, eigentlich in diesem Buch zu lesen. Der kann sich leider nicht hinsetzen, habe ich bemerkt, aber vielleicht so. So, irgendwie. In diesem Buch zu lesen. Das wäre das Bedeutendste, was du so tun könntest, wenn das stimmt. Ne? Nicht um die Welt in Stücke zu blasen. Gandhi war so ein alter Hitzkopf, aber ja, aber um das Leben auf die Bühne zu bringen. Jetzt brauchen wir sie wieder hier drüben. Also, lesen, auf die Bühne bringen. Lesen auf die Bühne bringen, Frieden stiften zum Beispiel. Lesen die Welt verändern. Wenn dem so wäre, müsste es so funktionieren. Dann wäre dieses Buch so eine Art Drehbuch. So, jetzt wird es Zeit für einen Clip und das hat damit zu tun. Drehbuch und Bühne. Leute, die versuchen, das Leben auf die Bühne zu bringen, das Drehbuch gelesen haben, einige gut, andere weniger gut. Manche leben so darin, dass sie die Rolle glaubwürdig verkörpern. Theaterspielen ist eins von den Dingen, die ich ungefähr so gern mache, wie ich da oft dazu komme. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich mache es gern, aber ich komme eigentlich nie dazu. Aber eigentlich finde ich das eine nette Sache. Was allerdings ätzend am Theaterspielen ist, ist, wenn Leute das Drehbuch nicht gelesen haben. Jedenfalls sich nicht ans Drehbuch halten. Das sind meistens die guten Schauspieler, ja, die das so auf eine natürliche Weise ganz gut können. Die spielen so ungefähr das, was im Drehbuch steht. Der Grund ist, sie haben es nicht gelesen oder eben nur einmal. So, und jetzt improvisieren sie. Das ist Hölle für die anderen, die mitspielen. Weil es sie zwingt, auch zu improvisieren, wenn der Dialog plötzlich mal knapp in eine andere Richtung geht. So. Was sich heute jedenfalls durchzieht, ist der Vergleich zwischen Drehbuch und Bibel und Bühne und Leben. Und die Bibel, so behaupte ich heute, ist wie ein Drehbuch. Man muss sie gelesen haben, und zwar intensiv, um das Leben verkörpern zu können. So, jetzt kann man diesen Vergleich cool finden. Man kann sagen, ja, ich liebe Theater, woher mit dem Drehbuch? Ja, man kann diesen Vergleich auch ätzend finden, indem man sagt, willst du mir sagen, die Bibel ist wie ein Drehbuch, das ich auswendig zu lernen habe und dann eine festgelegte Rolle in meinem Leben zu spielen und das quasi nachzuplappern, sieht das so aus, was du da sagen willst? Gewisserweise ja und in gewisser Weise nein. Ich hoffe, ich kann das heute erklären. Wir beginnen jedenfalls jetzt mit jemandem, oder wir kommen jetzt zu jemandem, der der Meinung war oder der es fatal fand, wenn man das Drehbuch nicht gelesen hatte. Der einen Satz ziemlich oft sagte und der lautete, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Das hat vielleicht auch dein Deutschlehrer früher gesagt, aber jetzt meine ich jemand anderen. Folgende Szene. Ein paar Leute finden, und das mutet heute relativ skurril an, heute würde das so keiner mehr so sagen, aber ein paar Leute finden, auf der Bühne des Lebens sei es nicht okay, am Sonntag durch Kornfelder zu gehen und davon zu essen. A, geht man heute eigentlich nicht mehr durch Kornfelder und isst was davon. Und B, stört das heute keinen mehr, wenn Sonntag ist. Aber damals war es so. Und ich versuche das mal hier so darzustellen. Toast, Brot. So. Jesu Freunde taten exakt dies. Und die Pharisäer, Schriftgelehrten, fromme Leute damals kritisierten das. Und er fragt sie, sag mal, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Und man muss wissen, das waren Leute, die nichts anderes, die taten schon anderes, aber die sehr viel lasen in diesem Buch. Er sagt, habt ihr nicht gelesen, was David tat mit seiner Robin Hood-Bande damals, als sie, und David findet ihr doch eigentlich gut, oder? Als sie Hunger hatten und dann, sie sind in den Tempel und haben die heiligen Brote gegessen, die nur der Priester zu sich nehmen darf. Und ihr sagt mir und meinen Leuten, das hier sei ein Problem. Habt ihr nicht gelesen? Wenn ihr gelesen hättet und wenn ihr verstanden hättet vor allem, dann würdet ihr nicht solche Dummheiten von euch geben. Hättet ihr gelesen, wüsstet ihr, wie man lebt. Andere Szene, dieselben Typen, also nicht ganz dieselben Typen, aber die Typen von derselben Sorte, wollen wissen von Jesus, ist es erlaubt für einen Mann, sich von seiner Frau zu scheiden? Für die Frau war es sowieso nicht erlaubt, aber ist es für den Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden, mit der spitzfindigen Bemerkung oder Ergänzung, aus jedem beliebigen Grund. So, Herz, ja, also Scheidung, weiß auch nicht. Er tritt hier so auf das Herz oder was weiß er, tritt was weg oder so. Ja, also, ist das erlaubt? Das sollte eine Falle werden, dieser Leute. Es dauert jetzt lange zu erklären, warum das eine Falle sein soll. Sie wollen, dass Jesus sich in Widersprüche verstrickt. Auf jeden Fall, es interessiert sie nicht wirklich, dieser Sachverhalt. Letztlich wollen sie ihm eine Falle stellen. Er reagiert wieder so, sagt, Freunde, habt ihr nicht gelesen? Was fragt ihr mich sowas? Habt ihr nicht gelesen von der ursprünglichen Idee von Beziehung? Er zitiert diesen uralten Vers aus 1. Mose, darum, der schuf sie als Mann und Frau und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und so weiter und so weiter. Sagt, was fragt ihr für Zeug? Würdet ihr das Drehbuch kennen? Würdet ihr verstehen, was die Idee von Liebe ist? Ich ergänze jetzt mal, es ist noch schwer genug, das auf die Bühne zu bringen und zu leben. Aber zumindest würdet ihr wissen, dass Liebe nicht einfach austauschbar ist aus irgendeinem beliebigen Grund. Dritte Szene. Jesus erzählt eine Geschichte. Und in dieser Geschichte gibt es Leute, die, ich kann mal überlegen, wie ich das gleich mache, die den Pharisäern verdächtig ähneln. Und es gibt dort auch eine Person, die Jesus verdächtig ähnelt, auffällig ähnelt. Und diese Leute dort bringen diesen Jesus, diesen Menschen in dieser Geschichte um. Also, die Pharisäer hören der Geschichte zu, die Jesus erzählt, und ihnen ist völlig klar, die Mörder, damit meint er uns, und dieses Mordopfer, damit meint er sich. Und tatsächlich planen sie, sind am Plan, wie werden wir diesen Menschen los? Und am Schluss fragt er wieder, habt ihr eigentlich nicht gelesen? Der Stein, das muss ich jetzt vorlesen, der Stein, den die Bauleute als wertlos verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Ich habe hier einen Stein, der eckig ist. Und irgendwie, ja so, den wollen sie nicht hier, ne? Den da. Der ist zum Eckstein geworden. Also was er damit sagt, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und er sagt, ihr müsstet doch eigentlich wissen, ihr habt doch eigentlich gelesen, dass es da Leute gibt, die etwas wegwerfen. Und genau das wird zum Grundpfeiler der Welt. Ihr müsstet das kennen. Habt ihr nicht gelesen? Jungs, ihr schnallt die große Geschichte nicht, die sich auf dieser Weltbühne gerade abspielt. Ihr schnallt nicht, dass in mir euch der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte, sozusagen die Pointe der Weltgeschichte begegnet. Würdet ihr das Drehbuch kennen, dann würdet ihr die Welt verstehen. Dann würdet ihr Gott verstehen. So in etwa. Jesus hat oft gefragt, habt ihr nicht gelesen? Ich habe manchmal, ist schon ein bisschen her, aber den Satz gehört, wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Es war immer dann, wenn ich zu faul war, eine Information zu lesen und dann in der Bundesjugendgeschäftsstelle angerufen haben, um etwas zu fragen. Und dann sagte der gute Dirk mir dauernd, wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Du guckst jetzt mal in deinen Mail-Eingang und dann liest du mal was davor. Also, ja? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Jesus, man könnte sagen, Jesus hatte gelesen. Jesus hatte gelesen. Jesus verstand sein Leben tatsächlich aufgrund der damals schon alten Texte des Alten Testamentes. Er verstand sein Leben sozusagen wie als den nächsten Akt im Shakespeare-Stück, der noch nicht geschrieben ist. Er hatte den ersten Akt und den zweiten Akt gesehen, gelesen und gesehen. Und er kannte Shakespeare, den Autor, in- und auswendig. Und jetzt führt er die Geschichte fort. Aber um das zu tun, muss man das Drehbuch kennen. Und man könnte sagen, der dritte Akt in der Bibel, fängt ungefähr hier an, der dritte Akt in der Bibel und vielleicht der Anfang des vierten, ist die Geschichte Jesu. Die Evangelien, die Geschichte erzählen, dann der Anfang des vierten Akt, die Geschichte der ersten Kirchen, die entstanden sind. Und jetzt, heute, steckst du und ich im vierten Akt. Das ist der Gedanke. Die Geschichte ist, wie bei Shakespeare, tatsächlich noch nicht zu Ende geschrieben, tatsächlich noch nicht zu Ende erzählt. Und Glauben bedeutet, den vierten Akt aufgrund der vorherigen Akte auf die Bühne zu bringen. Dein Leben, mit deinem Leben die Geschichte weiterzuschreiben, die angefangen hat. Und die ihren Höhepunkt übrigens in Jesus auch schon überschritten hat. Und das geht in extremen Situationen, also so diese Geschichte vorzuschreiben, geht in extremen Situationen für Menschen so weit, dass sie bereit sind, ihr Leben aufzugeben, weil sie sagen, ich werde diese Geschichte mit meinem Leben nicht verleugnen. Lieber endet meine Geschichte, weil ich glaube, dass ich Teil einer größeren Geschichte bin. So, aber ganz so dramatisch mit Märtyrertum und so will ich heute gar nicht sein. Ich möchte euch eigentlich nur motivieren zu lesen. Das Drehbuch zu lesen. Und ich muss euch dazu motivieren, weil das irgendwie anstrengend ist. Also da braucht man immer ein bisschen Motivation. Jedenfalls hört sich das mal so an, ne? Außer du bist eine Leseratte, aber selbst für die ist Bibellesen, hört sich unentspannt an, nach Arbeit, zwanghaft. Jemand hat gestern ein Lied gepostet, ich habe ihn heute noch nicht hier gesehen, aber er könnte hier sitzen. Das hat diesen Titel. Ich möchte leben, wie Franzosen Auto fahren. Das ist ein wunderschöner Titel für ein Lied, finde ich. Ich möchte leben, wie Franzosen Auto fahren. Ihr wisst, wie Franzosen Auto fahren? Verkehrsregeln bedeuten Vorschläge, maximal Vorschläge. Beulen im Auto, kein Problem. Und Autos sind weich gefedert, du schwebst mehr so über die Straße. Also bequem, frei, unverkrampft. Ich möchte leben, wie Franzosen Auto fahren. So sollte das Leben sein. Und jetzt lesen, Drehbuch und auch noch ein paar tausend Seiten, das ist ziemlich out. Und ich meine jetzt damit gar nicht mal die Leute, die die Bibel an sich irgendwie nicht interessant finden, sondern Leute, die sagen, ich finde das schon wichtig, das Drehbuch hier. Ich möchte eigentlich das Leben hier auf die Bühne bringen, aber das mit diesem Lesen. Ich glaube, die Bibel wird viel weniger gelesen, als wir meinen. Und deswegen improvisieren wir ja meistens ein bisschen mehr. So, entweder weil uns das Drehbuch nicht interessiert oder weil wir zwar diese Rolle Gottes oder unsere Rolle in Gottes Geschichte schon leben wollen, aber weil uns, wir hätten gerne mehr so, denn sein gibt's daher im Schlaf. Jetzt ist die schlechte Nachricht heute, dass meine Erfahrung ist, dass jeder große Charakter, also jeder weise Mensch, sage ich mal, jeder Mensch, von dem man sagen würde, er ist reif, er ist irgendwo dem Menschen, den er sein kann, dem ist er schon ziemlich nahe gekommen. Er ist ein Mensch, in dem man Gottes Wesen entdecken kann, ja? Der seine Rolle gefunden hat. So, ich muss sagen, meiner Erfahrung nach ist jeder große Charakter einer, der gearbeitet hat dafür, irgendwie, manchmal sogar gelitten. Das ist die schlechte Nachricht heute. Ich bin Christ und ich glaube, dass Gott Menschen verändert, aber nicht, wenn sie nicht bereit sind, auch etwas dafür zu investieren. Lesen. Es gibt diesen Witz, der hat zwar nichts mit Lesen zu tun, aber der macht das ganz nett deutlich. Da gibt es einen Rabbi, der unbedingt im Lotto gewinnen will und er betet jede Woche vor den Ziehungen und so und betet, dass Gott ihm doch mal die 6 Richtigen schenken möge und er verspricht Gott alles Mögliche. Woche für Woche, er würde ihm die Hälfte des Gewinns geben und er würde, warum nicht einmal eher, nur das eine Mal, das könnte Gott ihm doch mal schenken. Und er, als er wieder mal so betet nach Wochen, hört er plötzlich eine Stimme aus dem Himmel, die ihm sagt, Rabbi so und so, gib mir eine Chance, kauf ein Los. Also, dass Gott handelt, müssen wir ihm auch ein klein wenig entgegenkommen. Wir müssen was investieren, anders gesagt, lesen. Lesen ist so ein bisschen sowas. Gott entgegenkommen. Woche für Woche sozusagen, Tag für Tag ein Loskaufen. Ja? Mit einer gewissen Entspanntheit. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann wird dich nicht pausenlos ein Wunder anspringen oder Gottes Stimme direkt an dich oder irgendwie so. Mit einer gewissen Entspanntheit also, aber auch mit Geduld, die daraus kommt, dass du weißt, dieses Buch, dass du glaubst, dieses Buch ist lebendig. Und es ist ein Schatz, den Menschen mit ihrem Leben verteidigt haben. Und manchmal trifft es einen wie eine Stimme aus dem Himmel. So, jetzt habe ich im zweiten Teil der Predigt noch ein paar, drei praktische Anregungen, wie ihr das tun könnt. Wie ihr dieses Buch lesen könnt. Und ich nehme wieder eine Geschichte als Beispiel, um dass ihr es euch vielleicht besser merken könnt, weil ihr euch die Geschichte merken könnt. In dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 8, da liest auch einer und wir können so ein bisschen abgucken, wie er das macht. So, diese Geschichte spielt zur Zeit der frühen Kirche, der ersten Christen, die gerade so entstanden sind, die ersten Kirchen. Und ich lese das mal aus Apostelgeschichte 8 was vor. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch, ihr wisst, was das ist. Ne? Es ist aber für die Geschichte völlig irrelevant. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Soweit erstmal. Erster Punkt, wie dein Umgang mit der Bibel sein könnte. Der erste Punkt ist ziemlich einfach. Reinlesen und, ich habe jetzt mal geschrieben, drin verlieren oder drin eintauchen. Das erste, wozu ich dich motivieren will, ist einfach mal lesen. So. Selbst wenn du jemand bist, der schon oft einfach mal gelesen hat. Ja? Lesen und eintauchen. Nicht, das meine ich damit, nicht zielgerichtet. Ich will was wissen, jetzt schlage ich danach. Ich lese nur, wenn ich nach den ersten drei Zeilen eine Offenbarung habe, sondern einfach eintauchen, weil du dieses Buch kennen willst. So wie man Musik hört, weil man gute Musik hören möchte. Ohne, dass man dadurch eine bestimmte Erwartung direkt schon mit verbindet. Allerdings eintauchen mit der Offenheit, ich will mich davon prägen lassen. Wenn sie es kann, wenn sie es tut, dann will ich mich davon prägen lassen von diesem Buch. Dieser Mensch da, ein hoher heidnischer Beamter, der taucht ja nur für ein paar Augenblicke auf der Bühne des Lebens auf, ne? Jedenfalls, wir kriegen nur ein paar Augenblicke mit und dann verschwindet er wieder. Der tut das genau, er liest einfach mal. Er ist auf der Suche nach Gott, nach dem Gott des jüdischen Volkes und war hier im Tempel und hat dort offensichtlich ein Buch erstanden, nicht die ganze Bibel, die hätte er kaum bezahlen können. Anscheinend ein Teil des Buches Jesaja oder das ganze, selbst die ganze Jesaja-Rolle wäre schon viel gewesen. Und jetzt liest er. Wie gesagt, er sagt, ich verstehe selbst nicht, was ich da lese. Aber er liest. Er taucht einfach mal drin ein. Das mag banal klingen, aber es ist ein Anfang. Oder es ist sogar was man bis an sein Lebensende, glaube ich, tun sollte. Einfach lesen, um des Lesens willen. Vom Beginn der Christenheit an wurde das wichtig gesehen, um den eigenen Charakter auf die Bühne des Lebens zu bringen. Oder einen gottgemäßen Charakter auf die Bühne des Lebens bringen. Und ich bin sicher, wenn du das tust, auch wenn es manchmal wirst du interessiert lesen und manchmal gelangweilt. Manchmal wirst du lange lesen, manchmal kurz. Manchmal wirst du fast einschlafen, manchmal wirst du in Bann gezogen sein. Manchmal müde, manchmal hellwach. Egal. Es wird etwas mit dir machen. Du tauchst ein in eine alte Geschichte. Manchmal, besonders hier am Anfang, ist die ganz schön fremd. Aber es ist Gottes Geschichte. Und darum irgendwo auch deine. Und manchmal wirst du deine eigene drin wiederfinden. Und dann wird's relevant, ne? Dann kommt's nahe. Auf jeden Fall wirst du, wenn du offen bist, so ist meine Behauptung, mit jedem Mal, wo du ein paar Abschnitte, Zeilen liest, ein bisschen der Person näher kommen, die du sein kannst, sein sollst. Dein Charakter wird geprägt einfach nur durchs Lesen. Du wirst ein bisschen mehr so handeln, ein bisschen mehr so denken, ein bisschen mehr so fühlen, wie der das Drehbuch geschrieben hat, es sich vorstellt für dich. So, was du dazu brauchst, ist eine Bibel, einen Entschluss und ein bisschen Ausdauer. Also Geduld. Nicht nach zwei Tagen aufhören. Und sieh's mal entspannt. Wenn du was nicht verstehst, dann gut, lies weiter. Wenn was langweilig ist, dann ist es langweilig. Wenn was spannend ist, ist es spannend. Wenn etwas dich ärgert, dann ärger dich. Und lies trotzdem weiter. Und wenn dich was berührt, dann lies es 2, 3, 4, 5 Mal. Aber bleib einfach mal ein paar Monate dran. Also sozusagen, gib dem Buch seine Chance. Zweiter Punkt hat Corinna vorhin angesprochen. Gemeinsam lesen. Der Text geht so weiter. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete so. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Das ist das Zitat, was er gerade liest, so. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, sag mir bitte, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. So, also hier lesen zwei, da ist einer der Dummi und einer der Checker. Ne? Das muss nicht immer so sein. Manchmal ist das so. Man hat eine Frage und braucht irgendjemand, der das Drehbuch besser kennt. Okay. Aber das will ich nicht betonen heute, such dir jemanden, der besser Bescheid weiß, sondern lest zusammen. Auch das etwas, was in der christlichen Tradition seit 2000 Jahren hochgehalten wird, wertvoll erachtet wird, gemeinsam eintauchen. Eine Theaterrolle lernt man am besten zu zweit oder zu dritt, mit denen, die mitspielen. Und meine Frage ist, hast du jemanden oder mehrere, mit denen du das tust oder tun könntest? So, warum ist alleine lesen nicht dasselbe wie zusammenlesen, mit anderen lesen? Ich glaube nicht, wie gesagt, der Benefit ist, dass wenn mehrere Leute zusammen sind, dann ist einer bestimmt dabei, der schlauer ist als die anderen und kann die anderen belehren, sondern gemeinsam lesen, für mich ist es so, gemeinsam lesen hat deswegen mehr, kommt mir deswegen näher, weil das, was wir hier lesen, Geschichten sind und weil es sowieso Geschichten sind, die unser Leben verändern, nicht Sachinformationen. Also nicht die weisen Wahrheiten sind es letztlich, sondern die wahren Geschichten. Bei Shakespeare in Love, dieser Film ist übrigens, ja, man kann ihn sehenswert, also ich finde diese zweite Rolle von diesem Typen, der auch bei King's Speech mitgespielt hat, das ist ja dieser, der macht den Film sehenswert. Also, da scheiden sich vielleicht die Geister. Jedenfalls, in diesem Stück, Shakespeare in Love, in diesem Film, bringt er auch das Stück auf die Bühne, was er im tatsächlichen Leben gerade erlebt. Ja, das kam jetzt in dem Clip nicht raus, aber ich glaube, dieses Buch wird dich nur erreichen, wenn du merkst, das, was hier im Drehbuch steht, das spiegelt sich in meinem Leben. Nicht jeder Punkt, aber viele. Wenn du merkst, die Geschichte ist meine. Zum Beispiel die Geschichte von Schuld und Vergebung. Oder von Tod, der uns bedroht, und Leben, was angeboten wird. Oder von Zerbruch, den du erlebst in deinem Leben, und von Heilung. Wenn du merkst, die Geschichte ist meine. Es ist eine Sache, die Geschichte zu hören, dass jemand schwanger ist und gerade ein Kind bekommt und man denkt, es ist eine ganz andere Geschichte, wenn man selber schwanger ist, hat eben jemand erzählt. Dann kommt wieder diese Geschichte, dass da jemand heute Nacht ein Kind bekommen hat. Heute Nacht hat jemand ein Kind bekommen. Doro und Kiwi, wer sie kennt. Ich weiß aber den Namen nicht. Doch, Josephine. Dann wird diese Geschichte sehr relevant, wenn du selber gerade schwanger bist. Wenn du merkst, das ist meine Geschichte. Also, wenn du merkst, du liest oder Menschen lesen mit dir, erzählen aus ihrem Leben, du merkst, das stimmt. Genau so ist das Leben, genau so ist die Welt. Genau so ist mein Leben. Dann verändert sich was. Und das sind weniger Sachinformationen, das sind mehr die Geschichten, wo wir dieses Gefühl haben, genau so ist es. So, mehrere Menschen zusammen bringen mehrere Geschichten zusammen, oder? Mehrere Menschen zusammen sehen verschiedene Dinge in Geschichten. Mehrere Menschen zusammen entwickeln verschiedene Arten, wie sie das auf die Bühne des Lebens bringen, und das inspiriert. So, Philippus auf dem Wagen, der tut das. Der Mensch liest gerade in Jesaja, übrigens nächste Predigtreihe geht um Jesaja, und er sagt ihm, was du da liest. Das ist die Geschichte des Mannes, der hier vor ein paar Monaten durch die Gegend gelaufen ist und immer gesagt hat, habt ihr nicht gelesen? Ja, also der Mann, der auf die Schlachtbank geführt wurde und der das verkörperte, was du da gerade liest. Und dann erzählt er ihm die Geschichte Gottes, und dann stelle ich mir vor, das ist jetzt meine Fantasie, er erzählt ihm seine Geschichte, was das mit seinem Leben gemacht hat, und dann erzählt der Äthiopier vielleicht seine Geschichte, warum er hier nach in diesen Tempel gegangen ist, und sie merken, diese Geschichte ist unsere. Die Bibel alleine zu lesen oder mit anderen, das ist ungefähr, der Unterschied ist ungefähr so, wie wenn du ein Drehbuch liest oder wenn du das Stück auf der Bühne siehst, dargestellt von Menschen. So, manchmal, so habe ich das erlebt, wenn Freunde von mir eine Passage der Bibel vorlesen, die ich 100-mal gelesen habe, oder sagen wir 10-mal, ich will nicht angeben. Und sie erzählen plötzlich, was diese Passage, wie sie das verstehen, was ihnen bedeutet, was es mit ihrem Leben macht, dann ist das wie, wenn jemand eine Tür auftut und plötzlich beginnt dieser kleine Text für mich, es wird wie so eine Tür zu einer anderen Welt. Wäre nicht passiert, unwahrscheinlich, wenn ich es einfach selbst nur gelesen hätte. Und ich denke, du hast recht, so ist das Leben und es inspiriert mich selbst zu leben. Also mit anderen lesen. Stell dir vor, du hättest eine Gruppe von 2, 3, 4, 5 Leuten, mit denen du das tun könntest. Lesen und Geschichten erzählen, die eigenen. Und wenn du das nicht hast, dann brauchst du sowas. Letzte Woche habe ich gefragt, ob du bereit bist, mit uns kleine Gemeinschaften zu formen, weil Gemeinschaft wichtig ist, vielleicht erinnerst du dich. Diesmal frage ich das wieder. Und es könnte die Bibel im Mittelpunkt dieser Gemeinschaften stehen. Es gibt solche auch schon, die Mini-Churches, ne? Aber wir haben noch eine andere Idee. Nächste Woche erzähle ich, was ich meine. Jetzt komme ich aber zum letzten Punkt. Deine Rolle spielen. Deine Rolle spielen. Das ist ja hier der Gute hier, ne? Als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft bin? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Taufe. Das ist überhaupt nicht mein Thema heute. Mir geht es aber darum, dass dieser Mann liest und etwas tut. Sie lesen und dann handeln sie. Die Geschichte wird zu ihrer Geschichte. Die Taufe, jetzt komme ich doch zur Taufe, bildet sogar das ab, was er da gerade gelesen hat. Da wurde Jesus gekreuzigt und die Taufe bildet eigentlich den Tod Jesu ab. Untergehen und auferstehen. So, hätten sie das nicht getan, dann hätten sie einfach hier ein bisschen theologisch gefachsimpelt so. Und dann hätte Philippus irgendwann gesagt, hier war nett mit dir zu reden, jo, mach's gut. Ich werde jetzt wieder hier Finanzminister und so. So wird es echtes Leben. So wird es echtes Leben. Also das Drehbuch muss auf die Bühne. Du liest, um deine Rolle zu finden und dann zu spielen. Natürlich nicht wie im Drehbuch, in dem Sinne, dass du einfach nur Rollen, dass wir hier Rollen verteilt. Wer mag Maria sein, wer Josef, ne, und so. Dann spielen wir es. Sondern wie ein Drehbuch, dessen letzter Akt noch nicht geschrieben ist, habe ich eben gesagt. Also brauchen wir doch etwas von Improvisation. Aber nicht, weil wir zu faul waren zu lesen. Im Gegenteil, wenn ich improvisieren will im vierten Akt, dann muss ich mich hinsetzen und diese ersten drei Akte möglichst gut kennen. Die Intention des Autors verstehen und das Ziel, das diese Geschichte hat, begreifen. Was ist, worauf soll das alles hinauslaufen? Und dann kann ich mitspielen. Wir lesen zum Beispiel, um die Rollen der Guten und der Bösen oder des Guten und des Bösen zu verstehen. Oder um uns die Charaktereigenschaften der Guten zu eigen zu machen. Versteht ihr, wenn ich so in so Bildern rede? Wie lebt man, damit Gottes Geschichte heute real wird? Das ist eigentlich die Frage, wenn man das Drehbuch liest. Wie lebt man, damit Gottes Geschichte heute real wird? So, manchmal bedeutet das tatsächlich, deswegen habe ich da oben Spielen stehen, Rolle spielen. Manchmal bedeutet das tatsächlich, etwas nachzuahmen, wenn du liest. Etwas nachzumachen, etwas zu kopieren, auch wenn das hässliche Worte sind. Aber angenommen, du gerätst in einen Konflikt. Da sind Leute unfair und gemein und sie verhalten sich unreif und greifen andere gnadenlos an. Und in dir brodelt es so langsam. Kannst du dir vielleicht auf deiner Arbeitsstelle oder sonst wo vorstellen. Und irgendwann schaltest du dich ein und du sagst etwas und die anderen sagen auch was und irgendwas Bescheuertes. Und jetzt platzt dir der Kragen oder es ist kurz davor. Das würde passieren, wenn einfach passieren würde, was auf der Bühne des Lebens eben so passiert. Nun hast du gelesen, 10-mal, 100-mal gelesen, man soll seine Feinde lieben. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, ich weiß, aber ein schwieriges, ne? Man soll seine Feinde lieben. Du ahnst, deine Rolle in diesem Konflikt wäre diese. Also entscheidest du dich, diese Rolle zu spielen. Und ein bisschen spielst du sie, die Rolle des Friedensstifters. Denn eigentlich, wenn du authentisch wärst, würde was anderes passieren. Du würdest das Feuer eröffnen. Manchmal ist es nett, wenn Leute nicht authentisch sind, sondern eine Rolle spielen. Durchaus. Weil du glaubst, Jesus hätte anders gehandelt, versuchst du anders zu handeln. Vielleicht am Anfang nur ein Versuch. Jetzt kann man fragen, ist das nicht nah an der Heuchelei? Und wahrscheinlich wird dir der Vorwurf sogar manchmal begegnen, wenn du sagst, ich will diese Rolle spielen. Ist das nicht Heuchelei? Ich würde sagen, es ist Selbstbeherrschung. Heuchelei täuscht vor, ein anderer zu sein, als man wirklich ist. Selbstbeherrschung handelt anders, als man eigentlich würde, wenn man echt wäre. Das ist nicht das Gleiche. Der Punkt ist, was ich sagen will, du wirst nicht zuerst, indem du 100-mal das Drehbuch liest, irgendwann innerlich zu einem weisen, lieben, gerechten Friedensstifter und dann kannst du es auf der Bühne darstellen, was du da jetzt gelernt hast. Sondern du wirst es auch durchs Lesen an sich, das habe ich am Anfang betont, ne? Aber dann auch, indem du einfach es versuchst, auf die Bühne zu bringen. Und manchmal ist das wie eine Rolle spielen. Zähne zusammenbeißen und etwas tun, was man für richtig hält. Aber nach und nach, glaube ich, wird die Rolle zu deiner zweiten Natur. Das wäre das Ziel. Die Rolle wird zu deiner zweiten Natur. Ein Mensch wird durch geduldiges Handeln tatsächlich geduldiger. Nach und nach wirst du mehr der du sein möchtest. In diesem Text hier sagt der Typ eigentlich einen ganz klugen Satz. Er sagt, spricht was dagegen, dass ich mich taufen lasse. Spricht was dagegen. So könnte man sagen im echten Leben. Spricht was dagegen, dass ich das jetzt so mache. Nein, also tue ich's. Ich versuche es. Ich handle und spiele meine Rolle und finde in meinen Charakter. Versteht ihr, das Ziel des Drehbuchs ist natürlich nicht, dass wir Rollen nachspielen, ne? Ziel des Lebens, des Drehbuchs ist, dass wir Charakter entwickeln, habe ich am Anfang gesagt. Ein weiser Mensch werden, liebevoller Mensch werden. Glaube verkörpern oder Mut oder was immer. Oder Menschen, in denen sich Gottes Geist tatsächlich so zu Hause fühlt, dass man ihn bemerkt, wenn man diesen Menschen bemerkt. Oder in dem Gottes Wesen tatsächlich ansatzweise verkörpert ist. In dem Gottes Geschichte auf dieser Welt weitergeht. Das ist das Ziel. Wie eine zweite Natur. Aber es fängt oft an mit Rolle spielen. Soweit. Menschen sagen seit vielen Generationen, ohne dieses Buch könnten sie nicht leben. Sie sagen, es habe die Kraft, die Welt auf den Kopf zu stecken. Es habe die Kraft, ihr Leben zu verändern. Leute nennen diese Schrift heilig. Ich habe versucht, ein bisschen rüberzubringen, warum. Und ob das wahr ist, was ich hier so vor mir gebe. Das musst du selber ausprobieren. Indem du sie liest, erster Punkt, einfach lesen. Und zwar geduldig, entspannt, aber ausdauernd. Indem du sie mit anderen liest und Geschichten mitbekommst, die hier drin stehen, aber auch die Geschichten anderer. Und indem du eine Rolle spielst. Manchmal einfach spielst und schaust, ob man tatsächlich hineinwachsen kann und Gottes Natur die eigene Natur wird. So viel.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.